fröhliche Weihnacht überall.
Ich singe nicht.
Yes, war.
Aber ich wünsche euch trotzdem allen fröhliche Weihnachten, denn diese Folge kommt am ersten Weihnachtstag raus. Und vielen Dank, dass ihr sie am ersten Weihnachtstag hört. Vielleicht mit eurer Familie zusammen. Vielleicht seid ihr alle unterm Baum zusammengekommen und habt gesagt, hört euch das mal an, was ich das ganze Jahr über gehört habe. Ihr müsst es hören. Und die Großeltern kriegen große Augen.
Ja, vor allem bei dieser Folge.
Oh ja.
Das können wir jetzt schon sagen.
Ja, also frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Ihr könnt es natürlich jetzt nicht sehen, es sei denn, ihr schaut einen Clip auf TikTok. Aber hinter Luisa steht ein Weihnachtsbaum. Luisa, der sieht sehr schön aus. Wieso habt ihr so früh immer einen Weihnachtsbaum?
Weil ich das möchte. Ich finde, das ist eigentlich zu schade. Bei meinen Eltern war es immer so, wir haben am 22. Dezember den Tannenbaum gekauft. Und dann stand er halt ab da bis zum 6. Januar und dann kam er schon wieder weg. Und warum denn nicht den Dezember ausnutzen als Weihnachtsmonat, der ja nun mal ist?
Der Weihnachtsmonat.
Ja. Verstehe ich nicht.
Ja, aber bei uns wird er immer erst am 23. aufgebaut. Aber heute ist ja schon der 25., also steht der Baum natürlich auch.
Ja, klar.
Ja, wir haben uns aber hier versammelt, Luisa, um über etwas anderes zu reden. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Breaking Bad, Folge für Folge. Und wir sind angekommen bei Staffel 4, Folge 1.
Ja, die nicht unweihnachtlicher sein könnte, aber wir schlagen
sehr
uns
unweihnachtlich.
Durch. Wirklich sehr unweihnachtlich. Wir besprechen die Folge Teppichmesser oder auf Englisch Boxcutter. Also entweder den gleichen Titel.
Ich habe was gelernt. Heißt Teppichmesser wirklich Boxcutter auf Englisch? Das wusste ich nicht. Ich hätte gedacht Carport Cutter.
Ja, naja.
Aber er cuttet ja eine Box im Intro.
Ja, also immer wenn ich für unser Lager bei der Arbeit Cutter bestellt habe, stand da auch drauf Boxcutter.
Dann wird es wohl richtig sein.
Ich glaube auch. Naja, lass uns mit dem Cold Opener starten, Jesper, denn wir haben eine Rückblende. Wir sehen, wie Gail das Labor einrichtet. Er freut sich sehr über die tollen neuen Geräte und als er dann auf Gustavo trifft, gibt er ihm die Probe zurück, die er für ihn untersuchen sollte. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um die Bewerbung von Walter. Gail ist sehr beeindruckt, denn diese Probe hat eine Reinheit von mehr als 99%. Während Gales Meth nur 96% Reinheit aufweist. Obwohl Gustavo ihm versichert, dass Walter keine Konkurrenz für Gail darstellen würde, macht Gail wiederum klar, dass Gus ihm und sich selbst nichts vormachen muss. Er will das Beste und das Beste ist Walter.
Hat Gail Gustavo hier überredet, mit Walter zu arbeiten? Oder wollte Gustavo das gar nicht? Weil für mich wirkt es wirklich so, als hätte Gustavo irgendwie andere Pläne gehabt, vielleicht einfach nur mit Gail zu arbeiten.
Ja.
Und als hätte dann wirklich Gail gesagt, nee, das so läuft das nicht. Und wir wissen beide, was du für eine Person bist. Du bist ein Perfektionist und du möchtest nicht mein Mess, sondern du möchtest das von dieser Person. Also hol dir auch das von dieser Person.
Ja, ich glaube, es war wirklich so. Sonst hätte Gustavo das irgendwie oder was gerade sein Name ist, der Schauspieler von Giancarlo Esposito, das schlecht geschauspielert. Weil ich finde, es wirkte wirklich so, als hätte Gus das ernst gemeint, dass Walter keine Konkurrenz für Gail darstellt und dass 96% immer noch genauso gut ist wie 99%. Denn wie perfekt kann perfekt schon sein, hat er ja dann gesagt. Und ich glaube, Gail hat ihn dann wirklich dazu überredet, beziehungsweise Gustavo war vielleicht vorher gar nicht klar, dass er vielleicht dann doch das Beste möchte, was er haben kann.
Ja, und er sagt ja auch, naja, 96%, 99%, das ist jetzt ja nicht so weit auseinander. Aber Gail sagt ja noch, doch, das ist weit auseinander. Und Gustavo ist natürlich auch kein Chemiker. Der kann natürlich nicht beurteilen, wie groß die Spanne da jetzt ist, qualitätsmäßig zwischen 96% und 99%. Und Gail macht da seinen Job, nämlich er hat auch eine beratende Tätigkeit.
Ja, die hat er. Also ich fand das schon krass von Gail, weil, also ich würde mir denken, an Gustavos Stelle, ist doch egal, die sind alle Junkies und sind froh, wenn sie überhaupt was kriegen. Also 96%, 99%, die werden es wahrscheinlich gar nicht wirklich merken. Wir reden ja hier nicht von einem Produkt, was wirklich auf dem freien Markt überleben muss. Also Das wird ja keiner testen, außer Gail halt.
Gibt es keine Stiftung Warentest, die sagt.
Genau.
Gut.
Und Walter wäre halt sehr gut.
Ja.
Aber ich glaube, Gail hat Gustavo sehr damit imponiert, dass er hat sich ja, also man könnte ja eigentlich denken, dumm von ihm, er hat sich den Job kaputt geredet, er ist jetzt raus, Walter ist drin, wie blöd kann man eigentlich sein? Aber auf der anderen Seite hat Gail halt erkannt, wie Gustavo sein Unternehmen führen möchte und hat auch erkannt, dann bin ich hier nicht der richtige Mann und hat das kommuniziert und das ist ja irgendwie, zeugt schon irgendwie auch von Größe.
Absolut, das ist dann vielleicht auch seine Aufgabe mit, wenn er da schon arbeitet, herauszuarbeiten, ja, wie sie am effektivsten und am qualitativ besten arbeiten. Und das ist sehr selbstlos und er ist ja wirklich, also wir haben einen kleinen Weihnachtsverweis in dieser Folge, denn er sagt, das ist ja wie an Weihnachten, als er diese komischen Geräte da auspackt und so begeistert guckt. Und hast du gesehen, auf der Einverpackung steht Hahnlein, glaube ich, pharmazeutisches Unternehmen. Und darüber ist der deutsche, bundesdeutsche Adler abgedruckt. Also es scheint sich um ein Importprodukt aus der Bundesrepublik Deutschland zu handeln.
Ja.
Und er sagt ja, Gail sagt dann ja auch, das sind auch die Geräte, mit denen Merck und Pfizer arbeiten, also zwei große deutsche Pharmaunternehmen. Man hat hier also importiert.
Richtig, vielleicht aus Hannover.
Ja, also ich habe das gegoogelt, da stand, wie gesagt, Hahnlein pharmazeutisch drauf. Das habe ich so gegoogelt und nichts gefunden, aber es gibt Hähnlein, also so wie irgendwie der Diminutiv von einem Hähnchen. Und da gibt es wohl ein Pharmazieunternehmen, aber ich habe jetzt konkret das, was da auf dieser Box abgedruckt war, habe ich nicht gefunden. Aber ja, ich habe auch wieder gedacht, wir haben ja auch schon mal über dieses Set geredet. Du hast erzählt, dass es ein sehr teures oder das teuerste Set, glaube ich, war.
Mhm.
Und es kommt viel zum Einsatz, kann man wirklich sagen. Sie haben es viel genutzt. Gerade jetzt zum Ende der letzten Staffel und jetzt zum Anfang dieser Staffel hat man da die nächste Szene mit reingedrückt.
Ja. Ja, das ist gut. Du wirst vielleicht noch mehr über die Herkunft dieser Geräte erfahren, Jesper.
Scheint dich hat Mike die geschmiedet?
Hat sie, ja, genau.
Gail wird ja auch noch unter Druck gesetzt von Gus in dieser Szene. Weil Gail sagt, ja, so 4 Wochen sind wir fertig. Und dann guckt Gus ihn nur so an und dann kommt Victor so von hinten.
Mhm.
Er schiebt sich so rein und sagt, 2 Wochen. Und Gail sagt, gut, 2 Wochen.
Schon wieder, und ja.
Das ist wirklich, also das habe ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt, dass mich wirklich interessieren würde, wie Gail sich damit fühlt, weil ich habe gesagt, er ist ein harmoniebedürftiger Mensch und er wird von Gustavo manipuliert in der Folge davor und hier wird er quasi wieder unter Druck gesetzt und ich würde da wirklich gerne zu erfahren, zu Gails Gedankenwelt bezüglich dieser Manipulation. Er weiß natürlich, dass er mit Ganoven zusammenarbeitet und kennt auch die Art und Weise, wie diese in bestimmten geschäftlichen Vorgängen arbeiten. Aber naja, am Ende fußt die Arbeit auf einer gewissen Vertrauensbasis und dann jemanden da so unter Druck zu setzen, weiß ich immer nicht.
Ja, ist eigentlich nicht sehr smart. Vor allem.
Aber werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr drüber mehr erfahren.
Nein, werden wir, glaube ich, auch wirklich nicht. Aber es ist trotzdem, sie wollen ja mit diesem Labor richtig Geld verdienen. Das soll ja jetzt für sehr, sehr viele Jahre sehr, sehr gut funktionieren. Und da dann jetzt zu sagen, ja, aber muss jetzt doppelt so schnell gehen, wie du meinst, dass du es schaffen kannst, ist ja schon auch irgendwie dumm. Wir erfahren aber hier auch noch, dass es für Walter scheinbar andere Pläne gegeben hat. Denn Gustavo sagt zu Gail, mach dir über diesen Koch keine Gedanken, für ihn haben wir bereits andere Pläne. Meinst du, Walter sollte ermordet werden? Da schon?
Naja, also Gus weiß, er erfährt ja relativ früh, dass Walter krank ist und eigentlich auch todkrank ist. Und ich glaube, es wäre sehr naiv, ab diesem Zeitpunkt einfach nicht mit Plan B zu rechnen. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass Gus ab dem Zeitpunkt, wo er das erfahren hat, sich einen alternativen Plan überlegt hat. Und dass Walter dann jetzt noch länger lebt, okay, ist gut für Walter, aber ist für Gus vielleicht auch egal, weil ich glaube schon, dass er irgendwie einen anderen Plan hatte. Also ich kann mir vorstellen, dass er eigentlich mit Gail arbeiten wollte.
Ja, das ist ja auch noch diese Szene, in der er eigentlich denkt, er will mit Gail arbeiten. Das passt nicht so richtig jetzt zu der Szene, was du gesagt hast, Jesper, denn zu diesem Zeitpunkt, als Gus das gesagt hat, wollte er ja gar nicht mit Walter zusammenarbeiten, aber er hatte trotzdem andere Pläne für Walter. Das heißt, er wollte ihn ja wahrscheinlich.
Walter selbst meinst du
jetzt? Ja, genau, ja. Er wollte ihn ja wahrscheinlich aus dem Weg räumen, oder?
Ich gehe davon aus. Also, er räumt, glaube ich, alles aus dem Weg, was nicht mit ihm arbeiten will. Und er räumt alles aus dem Weg, für die er andere Pläne hat.
Ja, so ist es. Da können wir natürlich dann jetzt auch gut einsteigen. Ich habe jetzt einfach mal aufgeschrieben, wie es für unsere Freunde Jesse und Walter nach Gales Tod jetzt weiterging. Jesse läuft traumatisiert von seiner eigenen Tat aus dem Haus und vor Gales Wohnung versammeln sich Menschen. Ein sehr redefreudiger Opa telefoniert dann mit der Polizei und beschreibt ihnen den Weg. Während er noch telefoniert und die Polizei noch nicht da ist, kommt Victor, rennt in die Wohnung, sieht, dass Gail tot ist und ihm ins linke Auge geschossen wurde und rennt wieder raus. Er sieht dann Jesse in Schockstarre in seinem Auto sitzen und mit den Worten "Du Arsch" und vorgehaltener Waffe zwingt er Jesse dann zum Losfahren. Du siehst diesen toten Gail da am Boden liegen, in seiner süßen Wohnung. Er hatte eine Kartoffeluhr und alles ist so... Ach, alles ist einfach so sweet und dass man so denkt, ach Gail, du bist einfach ja. ein Hase. Und dann telefoniert dann dieser Opa, telefoniert dann dieser Opa mit der Polizei und ist so richtig, also richtig geschwätzig und so, ja, also die Straße liegt zwischen dieser und dieser Straße und sie müssen dann bei der Tankstelle abbiegen und ist so richtig.
Aber er telefoniert doch mit dem Rettungsdienst. Die müssen doch wissen, wo sie hin sollen. Als geschwätzig hätte ich das jetzt nicht eingestuft.
Ja, aber er wirkte irgendwie zu, als hätte er das alles schon 100 Mal erlebt oder so. Ich fand das unangemessen, wie doll er geredet hat die ganze Zeit.
Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ja auch eine Ausnahmesituation für ihn. Und dann ist man irgendwie nervös. Und also ich glaube, in solchen Situationen funktioniert man irgendwie anders. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal auf der Autobahn einen Unfall direkt vor mir gesehen habe und ich bin dann angehalten und wollte dann die Polizei anrufen und ich wusste nicht mehr, wie ich mein Handy bediene. Ich habe mein Handy nicht mehr angekriegt.
Ja.
Und obwohl es jetzt nichts Schlimmes war, das war wirklich einfach nur also gegen eine Leitplanke gefahren und dann an der Seite angehalten. Also es hat sich, glaube ich, nicht mal jemand verletzt, aber das ist ja noch eine extremere Situation und ich glaube, dass die Leute da einfach. Der eine schwätzt, der andere sagt gar nichts mehr. Manche Leute rennen in Schock davon.
Ja. Ja, so ist es wohl. Und einer sagt einfach, du Arsch. Finde ich auch ein bisschen, die Beleidigung ist ein bisschen zu tief gegriffen für das, was Jesse da gerade getan hat, finde ich so. Ist doch nicht einfach nur ein Arsch.
Hast du gesehen, dass auf Gales Tisch lagen zwei Bücher und das eine Buch trug den Titel If Looks Could Murder oder sowas. Und da habe ich gedacht, ob das vielleicht eine Anspielung ist auf die Szene die letzte Szene in der Staffel davor, als wir Jessys Gesicht sehen. Und da würde ich schon sagen, das trifft ganz gut auf sein Gesicht zu, dieser Titel, oder?
Ja, stimmt. Gut gesehen, ist mir nicht auch gefallen. Ich war von der Kartoffeluhr noch begeistert. Tja.
Hattest du mal eine Kartoffeluhr?
Haben wir natürlich mal gebaut in der Schule, ja.
Aber du hast jetzt keine mehr in der Küche hängen oder so?
Nee. Kartoffeln fangen auch schnell an, eklig zu riechen.
Stimmt.
Naja. Jesse wird dann von Victor ins Labor gebracht, wo Walter und Mike sich schweigend in die Augen starren. Mike guckt Walter triumphierend an, als Jesse reinkommt und Walter guckt dann sehr verzweifelt. Jesse wird neben Walter platziert und Victor erzählt Mike dann, dass Gail tot ist. Mike ist nun der Verzweifelte und Walter der Triumphierende. Und er ist außerdem sehr verärgert über die Tatsache, dass Victor von Menschen gesehen wurde, als er in Gales Wohnung gegangen ist. Victor hingegen sagt, ich war einfach nur noch ein Schaulustiger. Aber Mike nimmt das nicht so richtig ab. Walter ist dann aber stolz, als er erfährt, dass Gail wirklich tot ist. Und guckt Jesse dann auch dementsprechend freudig an. Und Jesse guckt aber weiterhin in Schockstarre einfach nur auf den Boden. Mike ruft dann Gustavo an, um ihm zu erzählen, was passiert ist. Und in der Szene habe ich gedacht, also Walters Erleichterung ist natürlich irgendwie deplatziert. Natürlich geht es hier immer noch um ein Menschenleben, was genommen wurde. Aber in dem Moment keimt bei ihm natürlich die Hoffnung auf, dass Jesse und er halt doch überleben können, obwohl er wahrscheinlich eigentlich in dem Moment schon abgeschlossen hatte, als Jesse reinkam.
Ja, er hatte sich ja einen Plan vorher ausgedacht.
Ja.
Und dieser Plan ist aufgegangen und Walter ist einfach jemand, den macht das dann stolz. Ich glaube, der denkt in dem Moment nicht daran, dass sie jetzt Gales Leben beendet haben. Das ist ihm wirklich, ja, ich würde fast sagen, egal. Sondern es geht ihm da nur um sein eigenes Überleben.
Ja.
Und ich habe aber in dieser Szene schon gedacht, da da wird noch irgendwas passieren mit Victor, weil man sieht Victor an, dass der wirklich verzweifelt ist. Man sieht es schon, als er in Gales Wohnung läuft. Da hat er schon so einen Gesichtsausdruck, wo ich dachte, okay, der sieht verzweifelter aus, als ich gedacht hätte, dass er verzweifelt sein müsste. Mhm. Und ihm fällt es ja ganz schwer, Mike zu sagen, was passiert ist. Mike muss ja sagen, jetzt guck mich an und sag, was passiert ist.
Ja.
Und er sagt dann so, ja, er ist halt tot. Und dann wird er ja noch gefragt, ob er gesehen wurde. Und er sagt dann, naja, und wenn schon. Und dann guckt Mike ihn so an, so, weiß ich ja nicht, ob das jetzt so egal ist.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ich glaube, dass das ein Problem wird für Victor. Weil seine Aufgabe war, Gail zu beschützen.
Ja.
Und am besten auch nicht gesehen zu werden dabei. Und beides hat er nicht geschafft.
Ja. Das war eine schlechte Leistung von unserem Victor. Na, wir werden ja noch erfahren, wie es mit ihm weitergeht. Während die vier nun also auf Gus warten, weist Walter darauf hin, dass gekocht werden muss, um im Zeitplan zu bleiben. Scheinbar hat Victor beim Beobachten von Walter und Gail einiges gelernt und beginnt somit, das Meth zu kochen. Das sieht Walter natürlich gar nicht gerne, denn das könnte natürlich nun zur Gefahr werden. Er macht sich dann über Victor lustig und sagt, er vergisst bestimmt jetzt dies und das und bla bla bla, muss dann aber leider feststellen, dass Victor wirklich alles richtig macht. Und ich weiß noch, ich habe bei dieser Szene, als ich das erste Mal geguckt habe, gedacht, okay, dann stirbt jetzt Jesse und Victor muss jetzt der Assistent von Walter werden.
Ja, das habe ich tatsächlich gar nicht gedacht, weil die Szene kam ja direkt quasi nach der Szene, über die ich gerade sprach.
Ja.
Und ich hab nur gedacht, das wird Victor jetzt auch nicht mehr helfen. Weil am Ende ist natürlich klar, und wir haben ja im Cold Opener gesehen, dass Gail Gustavo erklärt, was der Unterschied ist zwischen 96% Reinheit und 99%.
Mhm.
Und Victor wird nicht das Meth kochen können, was Walter kocht. Das ist auf jeden Fall klar. Und deswegen wird sich Gus auch nicht mit dem zufrieden geben, was Victor dann da kocht. Und Walter hat ja auch irgendwo recht. Also das ist auch Blödsinn. Also es ist Blödsinn. Er wird es zwar irgendwie kochen können, aber in schlechter Qualität. Auch wenn die Fragen, die Walter ihm dann da stellt, ein bisschen dämlich waren. Weil am Ende ist es ja schon so, wenn man sich einen Prozess abguckt und ihn einfach repliziert, bis zu einem gewissen Grad an Abweichung kriegt man das irgendwie hin. Wenn dann irgendwann Probleme auftauchen und man nicht weiß, warum, hat Walter natürlich recht.
Ja.
Aber Victor hat da auf jeden Fall gut aufgepasst.
Hat er. Ja, und Walter hat ihn natürlich abgefragt, wie so ein Chemielehrer halt seine Schüler abfragen würde. Einfach auch Hintergrundwissen, was man nicht haben muss, damit es funktioniert. Und Victor hat ja auch gesagt, so ist es beim Kochen halt, man macht Prozesse nach. Das heißt ja nicht, dass man es chemisch erklären können muss, was da passiert.
Ja.
Und da hat er natürlich auch recht. So für den Alltag stimmt das ja. Aber Walter hatte recht, als er gesagt hat, du weißt ja nicht, was würdest du denn jetzt machen, wenn es in diesem Raum 2 Grad wärmer wäre? Wie passt du denn den Prozess dann an? Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt natürlich. Das wäre wahrscheinlich ein Problem.
Ja.
Ja. Naja, nach langem Warten kommt dann Gus ins Labor. Er redet nicht, sondern zieht sich einfach einen Schutzanzug und Gummistiefel an. Während er sich umzieht, redet Walter ununterbrochen. Er erklärt, warum Gail sterben musste, dass Gails Tod auf Gus Kappe geht, dass Walter unverzichtbar ist, dass Jesse auch unverzichtbar ist und dass niemand sonst die Reinheit ihres Meth hinbekommen würde. Als Gus nicht reagiert, klugscheißert Walter dann weiter herum, um Victor kleinzureden. Walter hört dann endlich mal auf zu reden, als Gus Victor völlig unvermittelt die Halsschlagader mit einem Teppichmesser durchtrennt. Der versucht, sich die Wunde dann zuzuhalten und zappelt, aber Gus hält seinen Kopf fest, bis er verblutet ist. Alle sind super schockiert, Walter muss würgen, Jesse ist wütend und Mike kann nicht glauben, was er da gerade gesehen hat. Gustavo zieht sich einfach wieder um und sagt den Männern, dass sie weiterarbeiten sollen. Er wäscht sich noch das Gesicht und die Hände.
Kalter Hund.
Ja, du hast ja, ich glaube, in der vorletzten Folge gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie Gustavo irgendwie jemanden umbringen würde oder so.
Ja.
Jetzt haben wir es gesehen. Aber das hat er auch so gemacht, wie du ihn in der Folge auch beschrieben hattest, über die ich gerade gesprochen habe, dass er halt ist wie so ein Roboter. Das war wirklich richtig klinisch einfach durchgezogen. Null Emotionen.
Ich war fast überrascht, dass er noch Blut ins Gesicht bekommen hat, weil ich dachte, dafür hätte er doch auch Vorkehrungen treffen müssen eigentlich, oder? Mit so einem Spritzschutz oder so, wie wir sie aus Corona-Zeiten kennen.
Ja, ja, und die haben ja die Masken da, also warum hat er so eine nicht aufgesetzt?
Ja, also die Szene hat mich natürlich irgendwie überrascht, aber ich hatte schon mit sowas gerechnet. Und als er sich diesen Anzug anzieht, war ja klar, was er gleich machen wird. Die Frage war halt nur, auf wen geht er jetzt los? Ja, wenn ich Victor gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, ziemlich nervös geworden, als er sich so schräg vor mich gestellt hätte. Also war schon kein gutes Zeichen für Victor.
Eigentlich nicht, aber ich glaube, der hat sich schon sehr, sehr sicher gefühlt. Vor allem, nachdem er da gerade angefangen hat, das Meth zu kochen und jetzt dachte, guck mal, ich habe es jetzt zwar erst verkackt, aber jetzt habe ich es halt auch wieder gelöst, weil ich kann jetzt hier einfach der Koch sein. Ich glaube, Victor hat auf jeden Fall nicht damit gerechnet, was da passiert. Mike vielleicht noch am ehesten. Und Walter und Jesse saßen ja da und Gustavo ist ja mit dem Teppichmesser in der Hand noch so um die rumgeschlichen erstmal. Und da hatten die beiden ja auch Angst, dass sie jetzt abgestochen werden.
Ja, nachvollziehbarerweise. Lass uns mal über das Motiv von Gus sprechen, weil ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, warum hat er jetzt Victor umgebracht? Und so ganz zu einem schlüssigen Ergebnis bin ich da nicht gekommen. Also einmal ist es natürlich eine Machtdemonstration, Walter und Jesse gegenüber zu zeigen, hey, also ganz ehrlich, im Notfall bringe ich euch um. Wenn es die anderen nicht hinkriegen oder so, dann kann ich das auch. Und damit schüchtert man jemanden natürlich extremst ein. Und ich habe natürlich schon gesagt, dass ich glaube, dass Victor Probleme bekommt, weil er gesehen wurde. War das vielleicht so eine Art Bestrafung dafür? Aber es wirkt zu drastisch für eine Bestrafung für Victor. Also ihn gleich so abzumetzeln. Ich glaube eher, dass er halt gerade da war, um ein Exempel zu statuieren.
Also eine Bestrafung wäre natürlich dumm, wenn sie so endgültig ist. Was soll er daraus dann noch lernen halt? Wäre ja ein bisschen bescheuert. Ich glaube, es ging wirklich sehr doll darum, dass Victor ja in seiner Aufgabe sowieso versagt hatte. Dann wurde er gesehen. Und wenn Gus jetzt noch mal irgendwie mit Victor gesehen worden wäre oder dieser Mann bei Gus in der Wäscherei oder wo auch immer gesehen wird, nachdem der ja als Mörder dann, oder nicht als Mörder, das war ja klar, dass er es nicht war, aber nachdem er mit diesem Mord ja irgendwie in Verbindung steht und die Polizei das wahrscheinlich wissen wird, ist es ja einfach zu riskant, den irgendwie noch in seiner Nähe zu haben. Und natürlich kommt es dann gelegen, dass Walter und Jesse dann dabei zugucken können, was passieren kann, wenn man sich schlecht verhält.
Also er hätte Victor vermutlich auch umgebracht, wären Walter und Jesse nicht im Raum.
Ja, aber wahrscheinlich auf eine andere Art. Oder, ja, also ihm da die Halsschlagader nur so halb aufzuritzen und ihn dann da so verbluten zu lassen und das Blut spritzt da so raus die ganze Zeit. Das hätte man ja natürlich auch anders machen können. Und ich glaube, da hätte es ja auch vielleicht eine etwas effizientere Methode gegeben, die Gas vielleicht dann genutzt hätte, wenn die Gelegenheit nicht gerade so günstig gewesen wäre.
Ja.
Und ich glaube, Mike wusste das ja. Als er wusste, Victor wurde gesehen, war ihm klar, nee, das ist jetzt ganz schlecht.
Genau, ja, das hat man ihm irgendwie angesehen.
Ja.
Was würde das denn für Mike bedeuten, wenn er mal in so einem Job failt? Ich kann mir das nicht vorstellen, ich glaube, Mike käme da irgendwie mit weg.
Ich glaube auch, Mike hat ja ein ganz anderes Standing. Ich glaube, das ist ja so wie eine ganz normale Unternehmenshierarchie. Je weiter oben du bist, desto eher kannst du dir mal einen Fehler erlauben, ohne dass dir gleich was passiert.
Das war auf jeden Fall eine heftige Szene.
Ja.
Habe ich auch nur einmal geguckt. Also ich gucke ja die Folge meistens zweimal. Die Szene habe ich mir nicht nochmal angeguckt.
Nee, ist schon blutrünstig, ne?
Und ich dachte ja, dass Gus gar nichts sagt. Hätte ich jetzt damit gerechnet, dass er einfach rausgeht. Aber er sagt ja am Ende irgendwie noch sowas wie, bitte weiterarbeiten oder so.
Ja, also Giancarlo Esposito hat sich das auch gewünscht, dass Gus eigentlich überhaupt nichts sagt. Das war natürlich aber noch besser eigentlich, dass er dann einfach gesagt hat, ja, so nach dem Motto, ja was? Arbeiten. Ja.
Was ist denn?
Was ist denn?
Wer ist denn? War hier was? So rum?
Ja, eigentlich war das ja, das hat diese ganze Situation ja noch ein bisschen abgefuckter gemacht, finde ich. Und diesen Monolog, den Walter dann da hält und dann erzählt, warum die beiden denn so wichtig sind und warum sie Gail ermordet haben und warum das Gus schuld ist und so weiter, das hat Bryan Cranston alles improvisiert. Eigentlich sollte, während Gus sich umzieht, nur Stille sein.
Da frage ich mich dann immer, wie das produktionstechnisch funktioniert, weil es ist ja kein One-Take. Es gibt ja viele Schnitte dazwischen. Und gab es dann eine Szene, wo dann irgendwie nur auf Walter gefilmt wurde und dann hat er monologisiert Und dann hat man gesagt, okay, den Monolog musst du jetzt halt noch ein paar Mal wiederholen, weil wir brauchen auch noch andere Einstellungen. Oder wie funktioniert sowas? Ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass er das improvisiert hat, weil dafür wirkte das viel zu durchdacht irgendwie, wie er was wann sagt.
Tja, jetzt bei der ist halt woher ein guter
hast du deine Informationen, Luisa?
Aus dem Internet.
Auf einer Facebook-Kachel.
Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Du hast am Set gearbeitet von Tatort.
Ja, eben. Deswegen habe ich mich ja gefragt, wie sowas dann, also, dass ich mir das gar nicht richtig vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Also, ja. Vielleicht kann Lennart der Weise da nochmal Bezug zu nehmen. Er hat uns ja schon oft mit solchen Facts versorgt.
Ja, das wäre gut. Da stoßen wir nämlich leider an unsere Grenzen. Ja, als Gus dann weg ist, lösen Walter, Jesse und Mike, der aber wirklich nur ganz wenig und ganz widerwillig hilft, dann die Leiche in Säure auf und putzen das Labor. Jesse und Walter gehen danach einkaufen. Sie gehen shoppen und shoppen sich beide das gleiche Outfit. Denn ihre Sachen sind ja mit dem Blut von Victor bespritzt worden. Und dann gehen sie frühstücken. Walter isst nichts, Jesse isst dafür aber für zwei. Und Walter fragt ihn dann, wie es ihm geht und redet ihm auch noch gut zu. Und er macht dann klar, dass die beiden bei der nächsten Gelegenheit von Gustavo umgebracht werden. Und das glaubt Jesse aber nicht, da er davon ausgeht, dass Gus Jahre brauchen würde, einen neuen Chemiker zu finden. Er macht dann Witze darüber, dass es Gus dann wohl jetzt leid tut, so viel Zeit auf Gail verschwendet zu haben. Und Walter ist komplett irritiert, weil Jesse hat wirklich ganz gute Laune und ist einfach so, ja, pff. Jesse macht dann klar, dass nun alle auf der gleichen Wellenlänge sind. Und dass man auch sagen könnte, wenn ich dich nicht töten kann, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Und Walter sorgt sich sehr.
Jesse wirkt so, ich glaube, Jesse ist in Schock. Also es ist, glaube ich, eine Schockreaktion von ihm, dass er das gerade erfolgreich verdrängt und sich nicht mit der Tat auseinandersetzen möchte und einfach sagt, naja, ich esse jetzt was und ist doch alles gut gelaufen und weiter geht's. Und Walter versteht das, glaube ich, nicht.
Ich glaube, Jesse verhält sich ja ein bisschen so, wie er das von seinem Therapeuten, da seinem Suchtberater gelernt hat, dass man Dinge auch einfach mal akzeptieren muss und dann halt so weiterleben muss. Und Jesse ist ja hier irgendwie so drauf nach dem Motto, ich akzeptiere jetzt halt, wir sind alle auf einer Wellenlänge, wir sind jetzt halt aneinander gebunden und wir würden uns alle wünschen, andere wäre tot, aber wir können die anderen halt nicht töten, also machen wir ihnen das Leben halt zur Hölle.
Ja, das ist ein guter Hinweis, das kann gut sein, ja. Aber es war ein bisschen eine surreale Szene, also ich fand es schön, dass Walter ihn gefragt hat, wie es ihm geht und auch nochmal nachgefragt hat, nee, Jesse, ich meine, wie es dir wirklich geht. Und er trifft dann aber auf diesen Jesse, der gar nicht in der Lage ist, darüber zu sprechen.
Ja.
Ja, oder halt so wie du sagst, dass er eigentlich schon sehr gut damit. Aber ist interessant, weil es irgendwie verschiedene Interpretationsweisen zulässt.
Ja.
Das Schnitzel sah aber ganz lecker aus, muss ich sagen.
Er hat doch Pancakes gegessen.
Echt? Ich dachte, das wäre ein Schnitzel. In Amerika weiß man das immer nicht so genau, ob das ein Pancake ist.
Da hat der Ahornsirup drüber gemacht. Wie eklig
okay,
wäre
das denn? Das waren Pancakes.
Ja. Aber ja, als Schnitzel hätte es auch lecker ausgesehen, das stimmt natürlich.
Aber wieso haben die sich denn die gleichen Klamotten gekauft? Was ist denn da los eigentlich? Die hatten ja beide weiße Hosen an. Warum auch immer sie sich weiße Hosen gekauft haben? Vielleicht, weil sie dachten, wegen Labor und so. Und dann dieses T-Shirt mit dem Musiker drauf, wo Walter nicht mal das Größenschild abgemacht hat. Und dann saßen die da in ihren gleichen Klamotten. Also die Leute, die da arbeiten, müssen auch gedacht haben, was sind das eigentlich für zwei Vögel hier? Vor allem Walter hat ja nicht mal die richtige Hosengröße. Die Hose ist ja viel zu groß.
Ja, er muss sie die ganze Zeit festhalten. Ja, der Musiker ist ja Kenny Rogers. Und das ist natürlich witzig, weil der in seinem berühmtesten Song singt, "You've got to know when to hold them and you've got to know when to fold them." Und sie haben ja gerade vorher Victor gefaltet, um ihn in das Fass zu kriegen, indem sie ihn in Säure aufgelöst haben.
Ja, und Gus hat ihn vorher geholdet.
Genau. Das ist schon, aber die Hosengröße, ich habe auch erst gedacht, Gott, Walter, what happened to you? Warum hast du nicht einfach eine Nummer kleiner genommen? Aber dann dachte ich, ähnlich wie du das gerade beschrieben hast, dass du nicht mehr wusstest, wie dein Handy funktioniert, als du den Unfall gesehen hast. Vielleicht ist der Mann so traumatisiert, dass er die Größe gekauft hat, die er immer gekauft hat. Und er hat ja in den letzten Monaten, in denen wir ihn jetzt sehen, so extrem abgenommen. Vielleicht wusste er das nicht mehr. Also vielleicht hat er einfach so funktioniert, wie er immer funktioniert. Und da war dann halt die falsche Hosengröße bei.
Aber wie ist, ja, ich wäre gerne, warum gab es dazu keine Szene? Also, weil ich würde gerne sehen, wie Walter und Jesse im Supermarkt stehen, weil die werden das irgendwie im Supermarkt gekauft haben, die sind nicht zu H&M gegangen. Und wie ist das passiert, dass sie sich beide das Gleiche kaufen? Also, so. Hat Jesse da gesagt, naja, dann nehme ich das auch? Oder hat Walter gesagt, dann nehme ich das auch? Also, und dann auch diese roten Chucks, die Walter da trägt, mhm, die auch ja so gar so null zu ihm passen.
Nee, wirklich überhaupt nicht. Ja, ich habe dann gedacht, vielleicht war einfach einer kurz im Laden, hat die Sachen gekauft, ja, und dem anderen die mitgebracht.
Stimmt, ich glaube, das ist sogar am realistischsten. Und dann sagt man ja, scheiß drauf, dann kaufe ich jetzt halt beides mal dieses T-Shirt und zweimal diese Hose. Ja. Und I get out of here. Aber ja, die Person muss ja dann mit blutigen Klamotten reingegangen sein in den Laden.
Oder nackt.
Vielleicht spielt das nochmal eine Rolle.
Vielleicht. Wenn er nackt im Laden war, dann war es Walter, der kennt das ja schon, nackt in irgendwelchen Einkaufsläden rumzuschwirren.
Ich fand es auch interessant, dass Mike nicht wusste, dass diese Säure, die sie da benutzen, Leichen auflöst, weil Mike, mhm, sagt ja, das habe ich noch nie benutzt. Und Jesse sagt, ja, vertrauen Sie uns mal, das funktioniert. Mhm. Oder irgendwie sowas sinngemäß. Mhm. Ja, also Mike ist doch nicht der perfekte Kopfgeldjäger und er kann immer noch was dazulernen, auch von, ja, Walter.
Absolut. Wir sehen, Walter könnte auch Mikes Job besser. Kann aber alles.
Oh, mal einen Tag einmal Jobwechsel.
Ja, das wäre doch cool. Ja, wir hatten ja noch ein bisschen mehr Handlung aber in dieser Folge. Also, das war jetzt natürlich der krasseste Part. Aber Skylar hat auch noch eine kleine Geschichte. Sie bekommt nämlich morgens einen kurzen Besuch von Marie, die ihr weitere Rechnungen für Hanks Behandlung vorbeibringt. Marie freut sich, dass Walter und Skylar wieder zueinander gefunden haben und sagt das auch. Sie schließt es daraus, dass Walters Auto in der Einfahrt steht. Skylar reagiert darauf erstmal nicht weiter, sondern wartet, bis Marie weg ist und versteckt dann das Auto, bevor Walter Jr. es sieht. Skylar weiß natürlich, Walter ist nicht da. Aber da habe ich auch gedacht, also es geht ja gleich noch weiter, aber da habe ich erstmal gedacht, das ist auch so geil, dass sie dann erstmal, also dass ihr erster Move wirklich ist, erstmal den guten Schein wahren. Schnell weg mit dem Auto, dass ich hier nicht irgendwie in Erklärungsnöte komme. Und dann hat sie ja erstmal schön mit Walter Jr. gefrühstückt und es sich nett gemacht, anstatt sich einfach mal erstmal darum zu kümmern, wo ist denn Walter? Sie hätte ja aus dem Auto zum Beispiel auch bei Walter auf dem Handy anrufen können.
Also ich finde das eher nachvollziehbar, weil Marie fragt ja auch so nervig, ach hier, du hast wohl Besuch, ja, der Walter und ach, wie schön, dass ihr euch da wieder zusammenreißt und ja, dann grüßt doch mal die Person, die nicht da ist, so, so, mhm, richtig, richtig nervig. Und Skylar hat, auch wenn wir in den Folgen davor festgestellt haben, dass sie sich irgendwie wieder angezogen von Walter fühlt, mhm, habe ich ja auch gesagt, dass ich nicht glaube, dass das nochmal was wird mit den beiden. Zumindest nicht in einer romantisch, auf einer romantischen Ebene. Mhm. Und ich glaube schon, dass Skylar weiterhin doch durchaus abgeschlossen hat mit ihm. Und natürlich hat man dann keinen Bock auf solche dummen Nachfragen. Und die haben ja auch Nachbarn und so. Und ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, muss nicht sein. Aber ich glaube, dass diese Aktion, das Auto irgendwie woanders hinzustellen, eigentlich noch zu mehr Fragen am Ende führt, weil am Ende kann sie auch jemand dabei sehen und das wirkt ja noch bescheuerter.
Ja.
Also ich fand es jetzt nicht irgendwie verurteilenswert von ihr. Auch nicht, dass sie danach mit ihrem Sohn frühstückt. Und ich meine, sie fragt sich dann ja schon, wo ist er eigentlich, der Walter?
Ja, darüber reden wir ja gleich nochmal. Aber mir ist in dieser Szene Marie eigentlich eher positiv aufgefallen und nicht so nervig mit ihren Nachfragen, sondern mir ist sie positiv in Erinnerung geblieben, weil sie ja zu Skylar sagt, also sie gibt ihr ja die Rechnung und es ist ihr sichtlich unangenehm, ihr die Rechnungen zu geben. Und dann sagt sie auch wirklich nochmal, danke, dass ihr uns helft, aber sagt mir wirklich sofort Bescheid, wenn es zu viel wird. Und das finde ich irgendwie cool, weil sie kann die Hilfe annehmen, auch wenn es natürlich irgendwie unangenehm ist. Aber sagt nochmal dazu, ihr müsst es aber nicht weitermachen. Wenn es nicht mehr geht, dann ist es wirklich völlig in Ordnung. Finde ich die perfekte Art, damit umzugehen.
Ja, fand ich auch. Das fand ich auch gut, ja. Es ging mir erst eher um den Teil, der da danach, ja, kam. Aber ja, aber ja, so das nochmal zu sagen, dass man bitte sagen soll, wenn es zu viel ist, finde ich auch cool von ihr.
Ja.
Und kennst du diese Instagram-Seite Gärten des Grauens?
Ja, kenne ich.
Für alle, die es nicht kennen, sucht es mal bei Instagram. Das sind so Steingärten, die Leute haben. Und die werden dann abfotografiert und dann denkt sich mal einen lustigen Text dazu aus. Und Walter und Skyler haben auch so einen Garten des Grauens. Das ist mir nämlich aufgefallen, als Skyler das Auto davon aufhat fährt. Der ganze Vorgarten ist einfach nur voll mit so anthrazitfarbenen Steinen. Es steht in der Mitte zwar ein Baum, aber um den rum sind auch Steine gelegt. Und ironischerweise hören wir ja in der gleichen Szene oder in der Szene danach, nämlich als Skyler am Auto sitzt aus dem Radio, dass es mal wieder sehr sonnig ist, wie immer, denn wir haben hier 330 Sonntage im Jahr. Das heißt, ich weiß nicht, also so richtig Vegetation gibt es da ja sowieso nicht in der Gegend. Mhm. Aber dann so diese Steine da so aufzuschütten, also das sah schon wirklich schlimm aus, muss ich sagen.
Finde ich auch, ja, ist nicht schön. Ich würde es auch nicht schön finden, wenn du jeden Tag das gleiche Wetter hast. Das ist ja...
Ach, ich weiß nicht. Ich habe, als Skyler da aus dem Haus kam, habe ich noch gedacht, ach, das ist schon wieder so schön sonnig da. Und dann sagte ja auch noch im Radio jemand, es ist wieder sonnig hier. Da habe ich witzigerweise darüber nachgedacht und habe gedacht, ich könnte mich damit gut arrangieren, wenn es wirklich jeden Tag sonnig wäre.
Nee, das wäre mir zu eintönig.
Ich müsste natürlich jeden Tag Sonnencreme auftragen, das ist ein Problem. Ja, aber ich glaube, vielleicht gäbe es dann auch bessere Sonnencreme hier.
Du musst sowieso jeden Tag Sonnencreme auftragen, auch hier.
Ja gut, ich gehe allerdings relativ wenig aus dem Haus. Das sei an dieser Stelle auch mal gesagt, weil ich so, auch drin, in meiner Glühbirne hier.
Ja.
Weil ich so dermaßen mit den Vorbereitungen zu diesem Podcast ausgelastet bin, dass ich es wirklich nur noch zum Einkaufen vor die Tür schaffe.
Ja, das stimmt. So ist es. Jesper macht hier den Löwenanteil. Das hörte sich jetzt ironischer an, als gemeint war. Denn Jesper macht wirklich hier den Löwenanteil.
Den Löwenanteil.
Ja. Naja, nach dem gemeinsamen Frühstück mit Walter Jr. wird Skyler dann aber doch aktiv und ruft Saul an. Der ist leider mit seiner Angst vor Mike und Suche nach Wanzen in seinem Büro beschäftigt und somit keine Hilfe. Skyler fährt dann also zu Walters Wohnung. Sie ruft dann den Schlüsseldienst, weil sie natürlich keinen Schlüssel für die Wohnung hat und täuscht vor, dass ihr ihre Handtasche geklaut wurde und dass sie noch Tabletten in der Wohnung hat, die sie dringend braucht. Sie gibt dem Mann dann Holly auf den Arm und simuliert eine Panikattacke. Der Mann macht ihr dann die Wohnung auf und will auch von ihr gar nicht weiter irgendwas hören und sagt nur, wir schicken die Rechnung dann zu, wir haben jetzt ja die Adresse, weil er natürlich gerade eigentlich gegen das Gesetz verstoßen hat. Wenn sie nämlich nicht beweisen kann, dass sie da wohnt, dann darf er eigentlich die Wohnung nicht aufmachen. Und da muss man sagen, das war doch eine ähnliche Situation wie in diesem Juweliergeschäft. Skyler kann gut öffentliche Aufstände machen, sodass sie dann ihren Willen kriegt.
Ja, kann sie wirklich gut. Trotzdem unangenehm.
Mhm.
Also ich fand die Szene auch viel zu lang, muss ich sagen. Irgendwie, die hat viel zu großen Anteil genommen an dieser Folge. Mich hat die irgendwie genervt. Ich war kurz davor zu skippen. Weil ich habe gedacht, ja, okay, I get what you mean. Skyler ist eine gute Lügnerin. Aber warum so lang?
Hat sowieso ein bisschen gestört in dieser... Wir haben jetzt ja schon erzählt, was mit Walter und Jesse passiert ist. Aber natürlich war die Folge nicht so chronologisch erzählt, sondern wir mussten ja bis zum Ende warten, um zu erfahren, kommen die beiden jetzt wieder lebend aus diesem Labor raus. Und dann so zu sehen, wie Skyler da diesem Mann vom Schlüsseldienst einen vorlügt, fand ich auch ein bisschen, also ging gar nicht um sie oder um die Sache an sich jetzt, sondern es war so ein bisschen, ach, interessiert jetzt eigentlich nicht. Aber
ja, das war auch mein Eindruck. Also mich hat es auch nicht interessiert in dem Moment. Und
ja.
Ich fand sowieso Skylers Anteil irgendwie zu groß an dieser Folge. Ich fand die ganze Folge sowieso ein bisschen komisch. Da können wir am Ende nochmal drüber reden. Aber das hat mir irgendwie so ein Störgefühl hervorgerufen.
Da gehen wir am Ende nochmal näher drauf ein. Denn am Ende der Folge kommt Walter wieder zu Skylers Haus. Sie scheint schon am Fenster auf ihn gewartet zu haben, denn sie kommt sofort raus, als sie ihn sieht. Und sie merkt dann, dass es Walter nicht gut geht, aber fragt nicht weiter nach. Er erfindet keine schlechte Ausrede, sondern erzählt einfach nichts. Und sie akzeptiert das. Und das ist doch mal ein Fortschritt.
Ich würde gerade sagen, das ist doch ein Fortschritt in der Beziehung.
Ja.
Weil bisher war es ja immer so, dass Walter zum Beispiel, als er da im Krankenhaus war, gesagt hat, hey, weißt du, wer da gerade angerufen hat?
Mhm.
Es war der... keine Ahnung was, der Nussknacker, der Governor, der, und
der
sie sagt, ja, ja, Walter, rede mal. Und jetzt sind sie ja so weit, dass Walter weiß, ich brauche nicht lügen, warum soll ich lügen, es hat keinen Zweck. Und Skyler weiß, ich muss auch nicht nachfragen, es war offenbar nichts Gutes und wir belassen es jetzt dabei. Und das ist gut, ein Schritt nach vorne.
Finde ich auch. Vielleicht hat er auch keine Energie mehr, ihr jetzt irgendwas vorzulügen. Denn Walter ist ja wirklich sehr geschafft von dem, was er gerade erlebt hat. Anders als Jesse. Ja, schon komisch, ne? Bisschen zu sensibel vielleicht. Aber ja, fand ich angenehm, dass wir uns da nicht so miss anhören mussten, sondern einfach nur gesehen haben, wie er mit der Hose in der Hand, um sie nicht zu verlieren, und seinen roten Chucks dann losgelaufen ist zu seinem Auto.
Ja.
Es gibt noch eine ganz kleine weitere Story um Marie und Hank. Marie leidet nämlich sichtlich unter der Situation zu Hause. Hank ist nämlich super verbittert, weil seine Fortschritte ihm nicht schnell genug gehen. Marie ist aber extrem bemüht, ihn aufzubauen und zu ermutigen. Das interessiert ihn aber eigentlich wenig. Er hat nämlich das Kaufen von Stein, also genauer Mineralien, da besteht er auch drauf, dass man Mineralien dazu sagt, für sich entdeckt. Und Marie findet das eigentlich albern, aber heuchelt dann Interesse vor, um überhaupt noch irgendwie ein Gespräch mit Hank zu führen. Aber auch das blockt er einfach ab. Als er dann mal Nummer 2 muss, warum muss ich eigentlich immer sowas über Hank erzählen? Das war wirklich sehr intim, was wir über ihn erfahren. Naja, er muss auf jeden Fall dann mal Nummer 2. Und Marie hieft ihn dann auf ein Töpfchen und sagt noch irgendwas Nettes zu dem Mineral und verlässt dann den Raum. Und ich finde sie richtig stark in der Situation. Ich glaube, das ist der Albtraum, mit jemandem zusammenzuleben, der sich so verhält. Und du musst dich aber um ihn kümmern. Er braucht deine Hilfe und verhält sich aber so schnippisch dir gegenüber.
Und man kann ihm nicht mal einen großen Vorwurf machen, weil ja, das diese, was heißt die Neuerung in seinem Leben, das klingt fast so untertrieben, aber diese Verletzung, das ist ja immer noch verhältnismäßig neu. Und es ist wirklich, glaube ich, eine sehr belastende Situation, weil du dir an Maries Stelle denkst, ey, für mich ist es auch total schwer und ich muss mich hier auch noch kümmern und dann bist du auch noch so drauf. Und Hank, für Hank ist es aber auch total schwer, weil es ist irgendwie eine neue Situation. Und er würde natürlich viel lieber arbeiten und generell einfach laufen können. Und Marie ist natürlich ein bisschen übergriffig, ist sie schon, als sie sagt, naja, ich find's toll, dass der Therapeut mich anruft und mich auf dem Laufenden hält, so ja, als würde sie ihn so ein bisschen kontrollieren. Das habe ich auch schon gesagt, dass ich es komisch fand, dass die ganze Familie bei der Physiotherapie dabei ist, weil das ist schon irgendwie was Intimes und ich finde, Hank kann davon berichten, wenn er möchte, aber Marie sollte nicht mit dem Therapeuten irgendwie in Kontakt stehen. Andererseits finde ich, hat Marie recht, dass er 20 Zentimeter weiterlaufen konnte, ist auf jeden Fall ein Fortschritt, gerade am Anfang. Und ja, ich kann es dann aber auch verstehen, dass Hank sich davon nicht aufmuntern lässt. Ich frage mich, hat er jetzt zu den Mineralien gefunden? Ist das so eine alternative Medizin, auf die er da jetzt hofft? Weil man sagt ja manchmal so in bestimmten Kreisen, naja, Steine können dir so eine gewisse Energie übertragen. Ist das jetzt so ein Ding oder ist er einfach, sucht eine Beschäftigung und kauft jetzt halt irgendwelche Steine, weil er die schön findet?
Ich glaube beides. Er hat ja gesagt, also Marie hat ja gesehen, dass er da schon wieder auf ein Mineral bietet und dann sagt sie ja, schon wieder ein neues jetzt, und dann hat er ja gesagt, ja, ich brauche das.
Ja.
Und wenn er sagt, ich brauche das, dann würde ich denken, es geht jetzt eher darum, dass er sich davon wirklich irgendwie eine heilende Kraft oder so wünschen würde, was natürlich auch nicht so richtig zu Hank passt eigentlich, aber der ist ja andauernd irgendwie so, dass man denkt, oh, neue Facette der Persönlichkeit freigeschaltet.
Ja, ich glaube, das ist aber auch normal, dass Leute, die in solche Situationen geraten, dann, also viele finden, glaube ich, dann zu Gott, wenn irgendwie zum Beispiel ein naher Verwandter irgendwie stirbt, dann sind sie plötzlich gläubig, weil sie natürlich sich wünschen, dass es der Person irgendwie in dem nächsten Leben noch gut geht. Und das ist auch, glaube ich, normal, dass man dann ja in so einer Extremsituation versucht, irgendwoher Hoffnung zu schöpfen. Und wenn es irgendwie was super Abstruses ist, was man im Internet irgendwo gelesen hat. Von daher, glaube ich, ist es jetzt nicht irgendwie verurteilenswert, was er da macht.
Ja.
Ich habe doch gedacht, ob es hier eine kleine Dexter-Connection gibt, weil es gibt einen Screenshot von oder eine Aufnahme auf Hanks Laptop, die, glaube ich, sowieso einen Fehler enthält, weil oben in der Browserzeile ist kein Internetbrowser abgebildet, sondern eine lokale Datei. Also eigentlich guckt Hank gerade auf einen Screenshot, den er sich irgendwie auf dem PC abgespeichert hat und nicht auf eine Browser-Website. Und der Händler bei eBay trägt das Kürzel MCH. Und da habe ich kurz überlegt, ob es sich hierbei um Michael C. Hall handelt, den Schauspieler, der Dexter gespielt hat.
Das kann natürlich sein.
Was meinst
sein.
Du, Luisa? Bin ich da was heißem auf der Spur?
Ja, auf jeden Fall. Dieses Crossover, was du dir so sehr wünscht, würde natürlich hier noch stattfinden.
Ach, ist ja so toll.
Ja, die letzte Szene ist dann auf jeden Fall nochmal in Gales Apartment. Wir sehen dann, wie die Polizei nämlich in Gales Wohnung unterwegs ist und alle Spuren sichert. Und auf einem Couchtisch sehen wir dann die Labornotizen von Gale liegen. Und das ist natürlich jetzt schlecht. Die wird die Polizei wohl mitnehmen, ne? Hätte Victor ja nochmal dran denken können.
Stimmt. Stimmt.
Hm, ja.
Vielleicht hätte ihr das aus der Misere gebracht.
Vielleicht.
Ja, das wird auf jeden Fall, also das ich habe gedacht, ach, Dankeschön, das liefert mir hier meine Vorhersage. Weil das wird natürlich jetzt die Polizei auf jeden Fall auf ja, eigentlich auch wieder Walters Spur bringen. Weil das blaue Meth auch da wieder auftaucht. Und wer weiß, ob man nicht irgendwie, ob nicht Jesse dann doch da irgendwie gesehen wurde von irgendwem. Also ich bin mir relativ sicher, dass das jetzt dazu führen wird, dass vielleicht auch Hank wieder irgendwie ein bisschen mehr in die Polizeiarbeit eingebunden wird und man ihm das sagt und er ja zurück zu seiner Arbeit findet. Weg von seinen Magnesiten.
Ja. Glaubst du, Gail war schlau und hat da möglichst wenig reingeschrieben, was Personen betrifft? Oder hat er wirklich, ja, da ein bisschen viel Information vielleicht reingebracht?
Ich glaube nicht, dass da tatsächlich Personen irgendwie drinstehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist er, glaube ich, Profi genug. Aber ich glaube schon, dass man aus seinen Notizen zurückverfolgen kann, woran er gearbeitet hat. Und dass man daraus auch lesen kann, okay, hier hat jemand das blaue Meth untersucht und vermutlich auch mit der Intention, ja, es zu beurteilen oder vielleicht dann weiter zu vertreiben oder sowas. Ich glaube schon, dass das für die Polizei für die DEA ein sehr wichtiger Hinweis sein wird.
Könnten darüber die dann nicht denken, dass es sich bei Gail um Heisenberg handelt?
Das könnte sein, aber ich würde sagen, das hängt von der Art der Notizen ab am Ende. Wie es dann niedergeschrieben steht.
Ja.
Aber das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt hier keine falsche Fährte. Ich möchte gerne dass sie jetzt Walter finden.
Jasper, du.
Luisa schüttelt den Kopf.
Ich weiß nicht, was ich mit dir eigentlich noch machen soll, du.
Podcasten.
Ja. Das machen wir ja auch.
Wollen wir nochmal über die Folge generell reden?
Mhm.
Weil ich weiß nicht, ich muss sagen, ich fand sie nicht besonders gut. Ich weiß aber nicht genau, woran das lag. Mich hat sie ein bisschen gelangweilt. Vielleicht, weil wir vorher so spannende Folgen hatten zum Ende der dritten Staffel. Und diese Folge war ja auch spannend, aber sie fühlte sich so ein bisschen künstlich in die Länge gezogen an. Ich fand sowohl die Szenen mit Skyler als auch die Szenen im Labor irgendwie ein bisschen zu lang. Also als
echt,
hätte man noch
auch
eine Storyline. Ja, es hatte natürlich einen gewissen Effekt, dass Gus sich da Zeit gelassen hat. Aber es gab ja auch Szenen, bevor Gus da war. Und ich weiß nicht, es fühlte sich für mich an, als hätte man, als wäre die Story, die sich abgespielt hat, in dieser Folge nicht genug, um diese 45 Minuten zu füllen.
Jetzt, was tut mir ja nun leid für dich, ne? Aber es ist halt keine Serie, in der es um Hank geht.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, ich will mehr Hank jetzt in dieser Folge sehen.
Aber wie kannst du es im Labor? Da waren ja die Besten der Besten versammelt, außer Victor jetzt. Also, ich mag die Folge. Ich würde ihr so eine 7,5 von 10 geben. Also, ich fand im Labor das alles wirklich richtig, richtig gut. Und ich mochte die Szenen sehr gern. Also, ich finde, man hätte das mit Skylar ein bisschen kürzer machen können und dafür vielleicht
ja
Marie und Hank ein bisschen mehr Raum geben können. Wenn man schon eine andere Storyline brauchte, um das im Labor halt nicht zu sehr in die Länge zu ziehen oder zu schnell aufzulösen und so weiter, dann hätte ich lieber von den beiden mehr gesehen, als jetzt so diese Suche nach Walter.
Die ja auch irgendwie zu nichts geführt hat, oder? Also,
ja,
weil Walter kommt ja am Ende von alleine zurück. Sie hat da dieses Auge gefunden bei Walter.
Ja.
Ist einmal durch sein Haus gelaufen, dann gab es diese elendig lange Szene mit dem Schlüsseldienst und sie fährt nach Hause und Walter kommt irgendwann. Und es war so, okay, wir drehen uns hier irgendwie im Kreis.
Es sollte uns wahrscheinlich zeigen, Walter ist Skyler nicht egal und sie sorgt sich um ihn und das ist ja natürlich auch gut zu wissen und ist ja auch wichtig, aber ich finde, man hätte dann halt das umdrehen können, dass man das zwar sieht, aber dass Marie und Hank halt dann den größeren Anteil gekriegt hätten.
Ja.
Also da würde ich dir schon zustimmen. Vielleicht würde die Folge Sun auf eine 8 von 10 schaffen.
Bei mir nicht, aber gut. Also, wie gesagt, also ich weiß auch nicht. Ich fand sie beim ersten Mal gucken gut und dann habe ich sie nochmal geguckt und habe gedacht, irgendwie so gut fand ich sie doch nicht. Das
ja gut, wenn du aber das ja auch zum zweiten Mal vor allem direkt hintereinander guckst, dann ist ja die Spannung auch eh einfach weg. Vielleicht musst du immer eher auf den ersten Eindruck hören. Finde ich, hätte man ein bisschen kreativer werden können. Ne?
Luisas Blick sagt, I couldn't care less.
Ja. Ja, der ist halt so richtig, also der ist eine 2 von 10.
Man hätte doch die Folge auch nennen können, wenn Blicke töten könnten.
Da ja, irgendwie stimmt. Sowas. Ja, wie das Buch. Und dann hätten nämlich, es hätte auch dazu gepasst, dass Mike und Walter sich ja auch so anstarren. Wortlos. In der ersten Szene im Labor, als Jesse dann reingeführt wird.
Also sie haben ja so ein Blickkontakt-Battle.
Ja,
das dann lacht unterbrochen zuerst. Wird, glaube ich, durch Gus.
Ja, nee, durch beide, Victor froh, und Jesse, oder? Die reingeführt werden.
Ah, okay. Da waren beide froh, dass die Tür aufging.
Ja.
Oh, Gott sei Dank, ich kann meine Augen abwenden.
Ja, gut. Aber wir sind in Staffel 4 angekommen, Jesper. Wie ich ja schon gesagt habe, meine Lieblingsstaffel. Bleib also gespannt.
Und das an Weihnachten.
Das an Weihnachten. Ist das nicht schön? Das ist ja ein Geschenk für mich.
Wollen wir noch über die Helden der Folge reden?
Ja. Fand ich ganz schwer.
Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt einen Held gibt in der Folge. Also, hast du einen Held der Folge?
Hätte ich nicht so richtig. Also, ich habe überlegt, ist es Mike, weil er irgendwie das erkannt hat, so, Victor, das war jetzt nicht gut, dass du gesehen wurdest. Und weil er irgendwie auch ein bisschen klar macht, Jesse und Walter, ihr könnt hier die Drecksarbeit machen. Ich bin nur auch da und helfe nur, wenn ihr es nicht hinkriegt. So, aber irgendwie, nee. Und dann habe ich überlegt, Marie, weil sie mir eigentlich zweimal positiv aufgefallen ist in der Folge. Und sie wäre es wahrscheinlich am ehesten, aber ist auch nicht wirklich eine Heldin der Folge, weil die Folge wird ja eindeutig getragen von dieser Laborstory und nicht.
Ja, also, das ist auch vielleicht das, was es dann so schwer macht, weil da im Labor ist jetzt keiner irgendwie, dafür passiert dann irgendwie auch zu wenig. Und dafür, dass jetzt Gus jemandem die Halsschlagader durchtrennt, würde ich ihn jetzt nicht zum Helden machen wollen. Ich habe noch gedacht, du hast mir auf jeden Fall eine etwas andere Perspektive auf Jesse gegeben, als du gesagt hast, naja, vielleicht setzt er auch einfach die Handlungsanweisungen seines Therapeuten um und akzeptiert Dinge, so wie sie geschehen sind. Und ich würde sagen, wenn das der Fall ist, dann ist er vielleicht mein Held der Folge. Auf der anderen Seite bin ich mir da nicht so sicher und kann mir halt auch vorstellen, dass er einfach in einem Schockzustand ist. Und es ist wirklich schwer in dieser Folge.
Ja, ist mir aber auch schon aufgefallen, als ich sie zusammengefasst habe. Sie ist nicht mehr so auf Personen richtig bezogen, sondern alles fließt so zusammen und dann ist es halt schwer irgendwie. Henk ist es auf jeden Fall nicht.
Henk ist es nicht. Und auch der Anwalt ist es nicht.
Haben wir einfach ja, vielleicht, keinen Helden der vielleicht Folge. Ist ich Huel, glaube, das ist wir lernen Huel kennen, den Security von Saul.
Ja, vielleicht ist der wirklich der Held der Folge.
Ja.
Weil Security-Mann von Saul, also da muss man wirklich starke Nerven haben.
Als dieser Mann an die Tür geklopft hat die ganze Zeit, richtig lange versucht hat, die aufzumachen. Und Huel geht so hin und sagt durch die Scheibe, wir haben geschlossen. Und der Mann geht einfach wieder, so als hätte er es vorher nicht checken können.
Vielleicht müsste man auch die Sekretärin von Saul zur Heldin der Serie machen, weil es als Sekretärin mit Saul auszuhalten, ist auch noch dann in diesem mit diesen Klienten, ist, glaube ich, also die Frau hat, glaube ich, starke Nerven.
So ist es jetzt, Jesper. Wir konnten uns hier nicht richtig festlegen, aber ja, dafür beide auch nicht.
Dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch schöne Weihnachten. Mit diesem habt ihr ja noch 2 Weihnachtstage.
Ja.
Genießt sie. Und unsere nächste Folge hört ihr dann am Neujahrstag. Das wird ja immer besser. Dann könnt ihr nämlich erst das Finale von Stranger Things gucken und dann unseren Podcast hören. Oder andersrum.
Ja, lieber andersrum. Ja, deswegen, guten Rutsch wünschen wir euch auch schon mal. Wir hören uns dann Neujahr. Bis dahin, macht es gut. Arrivederci. Breaking, breaking, bad, bad.